Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 232. Oliver Schumacher, verkaufen ohne Tricks, warum Ehrlichkeit der Schlüssel ist. Ehrlichkeit verkauft. Das ist das Erfolgsprinzip von Oliver Schumacher, einem der renommiertesten Verkaufstrainer Deutschlands. In diesem Experten-Talk sprechen wir über ethisches Verkaufen, die Kunst der Preisverhandlung und warum es nicht darum geht, den Kunden zu überreden, sondern ihm die beste Entscheidung zu ermöglichen. Oliver teilt praxisnahe Strategien, wie Verkäufer Einwände souverän entkräften, sich mental auf schwierige Gespräche vorbereiten und mit fairer, überzeugender Kommunikation langfristige Kundenbeziehungen aufbauen. Wer lernen will, wie man authentisch verkauft und gleichzeitig hohe Preise durchsetzt, der sollte diese Folge nicht verpassen.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetenter Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wieder einmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Erfolg braucht Verantwortung. Erfolg braucht aber nicht nur Verantwortung, sondern Erfolg braucht engagierte Menschen, die das, was sie anzubieten haben, auch rüberbringen können. Und die nennt man im Allgemeinen Verkäufer oder Salesman, Saleswoman. Und ich habe einen dieser ganz hervorragenden, nicht nur Verkäufer, sondern Verkaufstrainer, also jemand, der seit über 15 Jahren nichts weiter lebt als Verkauf. Das fließt in seine Adern. Herzlich willkommen, Oliver Schumacher.
Hallo, lieber Udo.
Oliver, du hast ja mal ganz anders gestartet. Du hast Industriekaufmann gelernt, habe ich so recherchiert. Das machst du gar nicht mehr, ne?
Also so im klassischen Büro wie damals im Rahmen der Ausbildung bin ich gar nicht mehr tätig, nein. Aber die Ausbildung hat mir viel Spaß gemacht, war eine schöne Zeit.
Und dann hast du ja weitergemacht, dann hast du gesagt, ich muss mal ein bisschen was in der Betriebswirtschaft machen. Du hast dann auch Betriebswirtschaft studiert, richtig?
Ja, ich hatte ursprünglich mal so die Vision gehabt, dass ich später irgendwo im Vorstand sitze. Und dann ist mir aufgefallen, dass ganz viele Menschen, die im Vorstand sitzen, von großen Konzernen studiert haben. Ich selbst habe ja in Anführungsstriche nur Realschulabschluss, bin schon allerdings mit 17 Jahren angefangen zu arbeiten, also Ausbildung und danach permanent im Angestelltenverhältnis. Und ja, dann habe ich mich eben berufsbegleitend weitergebildet zum Betriebswirt an der privaten Fachhochschule in Göttingen. Und später, als ich auch schon selbstständig gewesen bin, da hatte ich damals immer so diesen Glaubenssatz gehabt, ich bin noch nicht gut genug, Sprechwissenschaften in Regensburg.
Ich bin noch nicht gut genug, das denken ja leider viele. Aber du hast auch Sprechwissenschaft studiert, habe ich recherchiert. Was muss ich da, also Sprachwissenschaften, aber Sprechwissenschaften, was muss ich mir darunter vorstellen? Rhetorik?
Ja, es sind so Rhetorik, es ist ja auch Verhandlung, aber auch so etwas, was für Logopäden extrem wichtig ist, für mich als Verkaufstrainer weniger. Wie ist der Kehlkopf aufgebaut oder wo ist die Zunge beim Formen der einzelnen Laute und dergleichen? Und damit habe ich mich dann da 2 Jahre lang berufsbegleitend nochmal mit beschäftigt, ja.
Ich habe mir das Ganze mal von innen angeschaut, und zwar in der Zeit, als ich in der Intensivmedizin war, im Rettungsdienst, da hatte ich manchmal die Gelegenheit, im Notfall zu intubieren. Das heißt, man schiebt da so einen Schlauch auf. Ich weiß also genau, wie es da drin aussieht mit den Stimmbändern und Ähnliches, weil man da gelegentlich mal einen Schlauch durchschieben musste. Aber das ist lange her. Aber du bist jemand, der mir aufgefallen ist. Ich weiß nicht, wie viele Videos ich von dir geschaut habe. Also 40, 50 Videos habe ich mit Sicherheit geschaut. Du bist ja jemand, der ist da sehr aktiv. Du gibst all dein Wissen raus in Form von YouTube-Videos und erzählst den Menschen, wie man verkauft. Aber ein Grundsatz bei dir, der gefällt mir unglaublich gut, und der heißt Ehrlichkeit verkauft. Wie kam es dazu? Wieso ist das so dein Standardsatz geworden?
Ja, also als ich mich selbstständig gemacht hatte 2009, so ja, eigentlich ich sollte eigentlich angestellter Verkaufstrainer werden, damals bei der Wende AG, aber daraus wurde nichts. Wir wurden aufgekauft von Procter & Gamble. Und da habe ich so gesagt, weil meine Augen auch nicht mehr leuchteten so stark, wenn ich da im Außendienst war, dann hörst du da eben auch. Da habe ich mich selbstständig gemacht, letztlich so im Rahmen grenzenloser Überschätzung, weil ich dachte, Ja, die Leute warten darauf, dass sich jetzt auch Oliver Schumacher selbstständig macht als Verkaufstrainer. Das wird bestimmt ganz gut laufen, weil für mich war es so selbstverständlich, sich berufsbegleitend weiterzubilden, auch eigenes Geld auszugeben, um besser zu werden im Verkauf. Aber ja, dann hatte ich damals gedacht, ich werde Verkaufstrainer für alle Branchen, merkte dann allerdings recht schnell, dass es da gewisse Akzeptanzprobleme gibt. Zu Recht, weil ich glaube, das glaube ich wirklich, deswegen lehne ich auch manche Anfragen ab, ein Verkaufstrainer kann nicht für alle Branchen ideal sein, weil jede Branche hat vielleicht auch einen etwas unterschiedlichen Verkaufsprozess. Es sind manchmal ganz andere Abläufe. Und da soll ja ein Verkaufstrainer nicht nur an der Oberfläche sein, weil der soll ja wirklich fundiertes Wissen geben. Und so fragte ich mich dann später, als ich mich irgendwie positionieren musste oder mehr wollte, was ist mir denn sehr wichtig, so vom Herzen her? Und da kam ich dann so auf dieses Thema Ehrlichkeit, dass ich sagte, ich wünsche mir ja auch als Kunde letztlich eine ehrliche Beratung. Das bedeutet auch, lieber Kunde, das, was du willst, ist zu wenig, nimm mal mehr im Sinne des Kunden. Oder aber auch, lieber Kunde, du brauchst weniger im Sinne des Kunden. Das ist für mich ehrliche Beratung. Und als ich das so sagte zu manchen Kollegen, sagten tatsächlich so manche zu mir, Oliver, da wirst du dann ja gar keine Seminare mehr verkaufen mit dieser Positionierung. Aber es war ganz anders.
Okay, ja, und ich finde aber, das ist eine wichtige Präambel, denn wir stellen immer wieder fest, wenn wir beispielsweise irgendwo essen gehen, wir gehen dort wieder hin, wenn es uns geschmeckt hat und wenn die Bedienung so gut war, dass wir uns wohlgefühlt haben. Und ich würde niemals von einem Verkäufer, von einer Verkäuferin wieder etwas kaufen, wenn ich mich nicht wohlgefühlt habe. Wenn ich das Gefühl gehabt habe, oh Gott, da bin ich ja über den Tisch gezogen worden. Der Preis war ja nicht, im Grunde war es ja gar nicht das, was ich wirklich wollte. Der hat mir das ja einfach aufgeschwatzt und so etwas. Und das schafft ja keine Folgegeschäfte. Deswegen glaube ich, ist das so wichtig. Was sind so deine Prinzipien, die du anderen beibringst, die im Verkauf tätig sind? Wie funktioniert das? Was machst du da? Was erzählst du denen so?
Ich empfehle den Verkäufern etwas zu tun, was so viele wissen, aber in der Praxis recht wenig machen, nämlich mehr Fragen zu stellen. Und das klingt jetzt für manche banal, aber auch wenn ich so Verkaufsbegleitung mache im Außendienst, das ist immer ganz unterhaltsam, nicht? Dann sagt dann der Außendienstmitarbeiter zu seinem Kunden, hier, das ist Oliver, ein Kollege aus dem Innendienst, da wollte auch mal an die Luft, darf er dabei sein? Und dann sagen da auch immer ganz viele, ja klar, habe ich ja nichts gegen. Und dann höre ich mir ja auch die Verkaufsgespräche an. Und es ist ganz oft so, dass man es nicht schafft, mit den Fragen herauszufinden, was dem Kunden wirklich wichtig ist, um letztlich für den Kunden auch relevant zu sein. Weil in meiner Welt ist das so, dass im Idealfall ein Zielkunde denkt, klar, wenn ich jetzt nicht mit dem Udo oder mit dem Oliver zusammenarbeite, begehe ich einen Fehler. Und es ist ganz egal, was wir als Verkäufer sagen, entscheidend ist, was der Kunde zu sich selbst sagt. Und deswegen müssen wir auch uns immer wieder darüber Gedanken machen, wie können wir unsere Mehrwerte noch mehr auf den Punkt bringen, sodass der Kunde das anstrengungsarm verstehen kann und im Zweifelsfalle nicht denkt, ja, Birne, Birne ist identisch und das eine teurer, also nehme ich das Billige, sondern, ah ja, Äpfel, Birne, ich sehe den Unterschied.
Das ist ja manchmal sehr, sehr schwierig. Ich weiß, ich komme aus dem Bereich auch des technischen Verkaufs. Ich habe ja sehr häufig Kaffeemaschinen verkauft und ähnliches. Und die Leute sehen sich das Prospekt an und sagen, naja, das ist schon die gleiche Maschine. Da hat ihr Wettbewerber hat das ja hier auch angeboten. Und jetzt liegt es an mir, den Mehrwert dem Kunden zu vermitteln. Natürlich,
Ja.
Maschine ist Maschine. Aber jetzt steht die da und ich sage dem Kunden, okay, ja, sagt, das haben Sie die Möglichkeit natürlich. Aber Sie haben ja sicherlich Menschen, die das selber aufstellen können, die den Kaffee genau dosieren können, die möglicherweise auch andere Einstellungen vornehmen können. Nee, das machen Sie doch alles. Ja, ich sage, wie ist es dann mit dem anderen Angebot? Das ist aber alles mit drin. Weiß ich jetzt gar nicht. Dann schauen Sie, bei uns ist das alles mit drin. Aber bei dem anderen wissen Sie, der hat Ihnen das gar nicht gesagt. Und so sind es viele Dinge, auch wenn wir im Internet kaufen. Wir haben ja zwar eine Menge Informationen, aber nicht alle Informationen. Wir stellen dann immer wieder fest, das wäre noch gut gewesen, wenn dieses dabei gewesen wäre. Und ich glaube, da fängt das Verkaufen ja wirklich an, denn wir verkaufen ja eine Leistung. Wir verkaufen ja nicht unbedingt eine Ware, ein Produkt. Und das ist ja manchmal nicht so einfach.
Ja,
Ein
deswegen
Teil.
müssen, ja. Entschuldigung, aber deswegen müssen wir uns unser Angebot immer zuerst selbst verkaufen. Und es gibt ganz viele Verkäufer, die üben so ein bisschen am Kunden und sagen so sinngemäß, sehr pauschal, aber so verkürzt jetzt mal, so, die besuchen beispielsweise monatlich ihren Kunden, haben monatlich ein neues Produkt und sagen da im schlimmsten Falle, ja, guck mal, lieber Kunde, und dann haben wir noch das. Willst du das haben? So, und da muss man sich eben vorbereiten. Und dafür nehmen sich viele Leute nicht die Zeit für einen guten Gesprächseinstieg, für die typischen negativen Gedanken vielleicht, die ein Kunde auch haben könnte, im Sinne von, wenn ich dir jetzt als Betrieb, wenn du jetzt im Handel arbeitest, ich will dir die Kaffeemaschinen verkaufen, damit du die listest und verkaufst, dann muss ich dir ja auch Tipps und Ideen geben, wie du die loswirst. Und ja, das fehlt oft an dieser Argumentation.
Ich habe die Erfahrung gemacht, das Wichtigste im Verkauf ist nicht unbedingt die Technik des Verkaufens, sondern die Einstellung. Damit fange ich in meinen Seminaren immer an und sage, welche Einstellung habt ihr zum Verkauf? Da gucken die mich immer großartig an und sagen, was für eine Einstellung? Naja, ich sage, es gibt ja gewisse Grundhaltungen und wir kriegen dann 60 zusammen. Was glaubst du, ist wer wichtig im Verkauf? Welche Einstellung muss man mitbringen als Verkäufer, als Verkäuferin?
Die Einstellung ist, ja, welche Einstellung? Die Einstellung ist, ich möchte verkaufen, wenn es passt. Und damit ich verkaufen kann, wenn es passt, stelle ich die richtigen Fragen, schütze ihn im Zweifelsfalle auch vor Mitbewerber, weil ich habe mich darauf vorbereitet, was mich unterscheidet vom Mitbewerber und versuche dem Kunden das auf Augenhöhe zu erklären, sodass er für sich tatsächlich erkennt, ach, deswegen brauchst du ein bisschen mehr Geld, aber ich gebe dir das Geld gerne. Also beispielsweise sagen ja, sind ja manche Verkäufer so ein bisschen sprachlos, wenn zum Beispiel der Kunde sagt, ja, aber der Mitbewerber ist billiger. Im schlimmsten Falle würde ein Durchschnittsverkäufer sagen, ja, aber wir haben eine bessere Qualität.
Ja, aber.
Und aber Qualität, das ist so ein Buzzword. Natürlich haben wir alle Qualität. Da gibt es doch kaum noch jemand, der schlechte Qualität hat. Das muss deutlich konkreter sein. Und so könnte man zum Beispiel sagen, natürlich ist der Mitbewerber billiger, muss er ja auch. Darf ich immer kurz erklären, was wir entscheidend anders machen? Und diese kurze Erklärung, die sollte wirklich kurz und knackig sein und kein langer Monolog, weil dann besteht wieder das Risiko, dass der Kunde innerlich abdriftet, ja, und sagt, verstehe ich wieder nicht oder komme ich nicht ganz mit, langweilig, ach, ich überlege mir das noch.
Ich bin immer wieder erschüttert, wenn ich so die Verkäufer in der Praxis höre. Also das ist ja wirklich das gängigste Argument, der gängigste Einwand, der gebracht wird. Sie sind zu teuer und sie sind teurer als der Mitbewerber. Und dann denke ich immer, also wenn dieser Einwand so häufig kommt, dann muss man so ein bisschen vorher üben, dann muss man sich dort darauf vorbereiten, oder? Das gehört dazu einfach. Und dann sagen die, ja, aber. Und ich sage, warum sagst du immer aber? Sag doch ja und. Ja, was soll ich denn sagen, ja und? Ja, und genau deshalb ist es ja wichtig, genau zu schauen, was sind denn die Unterschiede? Was haben Sie hier und was haben Sie da? Und viele Verkäufer bereiten sich auf diese Haupteinwände, und manchmal sind es ja auch Vorwände, das kennen wir auch, überhaupt nicht vor. Wie bereitest du deine Seminarteilnehmer auf diese Einwände vor?
Ich halte Einwände für nichts anderes als versteckte positive Wünsche.
Ah.
Grundsätzlich. Also ich mache mal ein Beispiel. Als ich 2009 so meine ersten Seminare gegeben hatte, hatte ich wahnsinnige Angst gehabt vor den Seminarteilnehmern, weil ich da dachte, dann stellen die mir eine Frage, die ich nicht gut beantworten kann, dann stehe ich ja doof da. Und deswegen sind damals zu Beginn meine Trainings eher so Vorträge gewesen. Und dann an Seminartag 2 sagte dann ein etwas älterer Herr zu mir, ein Teilnehmer, Oliver, ich habe aber ganz andere Erfahrungen gemacht. Und ich verstand, Oliver, du bist so blöd. Und was macht man natürlich, wenn man so einen Vorwurf so interpretiert? Also, das war ja eigentlich gar kein Vorwurf, aber ich habe es innerlich so aufgefasst. Man geht dann sofort in den Angriff und sagt dann, ich habe aber die Erfahrung gemacht. Dann brauchten wir dann erstmal eine Pause. Heute, wenn jetzt ein Seminarteilnehmer sagen würde, Oliver, das bringt mich gerade nicht weiter, würde ich jetzt nicht mehr hören, Oliver, du bist blöd oder das Seminar ist schlecht, sondern ich würde den versteckten positiven Wunsch hören, der da nämlich ist, Oliver, ich brauche auch etwas, was ich für mich jetzt umsetzen kann, ich komme da gerade nicht weiter. Und damit, mit dieser positiven Interpretation, kann ich seitdem auch ganz entspannt die Seminare gestalten und sorge dafür viel Begeisterung, weil ich da extrem locker auf alles eingehen kann, wo wir dann Lösungswege erarbeiten. Und wenn dir zum Beispiel ein Kunde sagt, du bist zu teuer, empfehle ich tatsächlich nicht mehr reflexmäßig zu interpretieren und zu unterstellen, rechtfertige dich für den Preis, sondern eher, lieber Verkäufer, gib mir das Gefühl der Sicherheit, dass es sich lohnt, dir ein bisschen mehr Geld zu geben.
Richtig. Es muss sich immer lohnen für mich, das stimmt.
Genau, aber das ist so wichtig, diese Einstellung zu haben. Und ich glaube, ganz viele Kunden sagen zum Verkäufer, du bist zu teuer, aber meinen auch ganz oft so eher, das interessiert mich nicht, du hast mich nicht überzeugt, das ist langweilig, will ich nicht. Und darum hören viele Verkäufer so im Rahmen ihrer Entwicklung über die nächsten Jahre, über die Jahre überhaupt sehr oft zu teuer, sind aber oft gar nicht zu teuer, sondern das ist so wie, ja, wir sind beide im Restaurant, es hat uns jetzt nicht wunderbar geschmeckt, aber wir wollen jetzt nicht mit der Bedienung diskutieren, wenn sie sagt, hat es geschmeckt, also sagen wir, ja, hat geschmeckt.
Ja, und ich gebe dir völlig recht. Ein Porsche ist grundsätzlich zu teuer. Denn es ist ein Auto, hat vier Räder, Aber der Wert, den es mir macht, mein Wert, der macht ein ganz anderer sein. Ich sage, ja, also ich könnte ja mit einem Golf ganz genauso gut von A nach B kommen, ist super, ist toll, prima. Aber der Mehrwert, den mir dieser Porsche liefert, ist ja ganz andere. Und der spielt sich immer hier im Herzen ab, ganz emotional. Und das ist ja da, wo wir Menschen im Verkauf viel mehr und besser erreichen, wenn wir auf die Emotionen gehen. Das ist so meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ist ja ein Thema, ich weiß ja deine, oder habe erfahren, dass deine Seminare ja anders sind. Das sind ja keine ellenlangen PowerPoint-Präsentationen, sondern du gehst ja mehr in die Praxis. Und ich glaube, du machst auch gar keine langen Vorstellungsrunden, habe ich irgendwie recherchiert. Ist das so?
Ja, weil warum sollen sich Teilnehmer kennenlernen, wenn die sich eh schon kennen, so im Seminar? Also das ist für mich Zeitverschwendung und für mich ein, ja, die Leute, also ich kriege gutes Geld dafür, dass ich bei diesen Vertriebsmitarbeitern in der Regel eine Gruppe von 8 bis 12 Leuten 1, 2, 3 Tage bin. So, und da ist es meine Aufgabe, produktiv zu sein und mit den Teilnehmern voranzukommen. Und da kann ich jetzt ja nicht erstmal eine halbe Stunde lang die Themenabfrage machen im Seminarraum oder ja, wer bist denn du? Das ist ja Zeitverschwendung pur. Ich kann mich doch nicht vorne vor die Gruppe stellen und sage, seid relevant für die Teilnehmer, also seid relevant für die Kunden und ich selber da ja so ein Zeitschinder sein im Sinne von, ja, huhu, jetzt habe ich schon mal wieder eine halbe Stunde nichts geleistet, aber kann ich ja abrechnen.
Ah ja.
Und das mache ich gerne im Voraus. Und da kann man ja vorher mit denen sprechen, was willst du, was brauchst du, so dass man dann auch gleich morgens um 9 Uhr loslegt und die Teilnehmer schon nach 10 Minuten genau wissen, wow, so geht das hier mit Oliver. Und ich organisiere das auch nicht als klassisches Training im Sinne von, ich erkläre jetzt die Welt, sondern eher als kollegialen Austausch, so dass die Teilnehmer da auch, ja, teilweise auch ihre, ja, Einzelschicksale in Anführungsstriche, meine ich jetzt nicht negativ, aber jeder hat ja irgendwie ein Thema. Mein bester Kunde wird angegangen vom Mitbewerber, was kann ich denn da machen? Oder hier Kunde XY, da habe ich jetzt in 3 Monaten Preisgespräch, dass wir da eben sehr praxisnah sind und da macht es den Teilnehmern auch Spaß.
Ich finde diesen kollegialen Austausch ja sehr wichtig. Und manche Unternehmen, die verschenken das. Also ich komme ja aus einer Branche der Verpflegungsautomaten und da war es oft so, dass die Unternehmensinhaber ihre Leute nicht hingeschickt haben, weil sie Angst gehabt haben, dass die zu viel Informationen preisgeben. Und zwar Informationen darüber, wie die Preisgestaltung ist, wie dieses oder jenes. Und ich habe gesagt, das ist völliger Unsinn. Denn man kann doch von seinen Kollegen etwas lernen. Und dazu sind ja solche Räume da, wie Seminare. Da kann man ja die besten Tipps weitergeben. Und in den seltensten Fällen arbeitet man mit einem direkten Mitbewerber, zusammen, sondern man ist im Seminar und tauscht sich aus über die Themen. Wie funktioniert das bei dir, wenn du diese Seminare durchführst? Du bist ja auch Verkaufsbegleiter im Nachhinein. Ich mache das auch, ich fahre dann mal ab und zu mit. Wie läuft das bei dir ab? Sagen die, also Herr Schumacher, jetzt haben wir alles gelernt, jetzt fahren Sie mal mit? Oder wie geht das in der Regel?
Ja, also das eine ist ja das Wissen, wie könnte ich mich verhalten? Und das andere ist ja das wirkliche Tun. Und es ist so, ich glaube, auch wir beide sind immer in der Theorie extrem gut, perfekt, aber manchmal, also jetzt spreche ich nur von mir jetzt, ja, aber bei mir ist es dann so, manchmal, wenn ich so mit ein Gespräch führe, dann ist es ja vielleicht doch ein bisschen anders im Sinne von, huch, jetzt habe ich ja vielleicht doch in der Praxis ein bisschen weniger Fragen gestellt oder huch, jetzt habe ich den Kunden ja doch ein bisschen mehr zugetextet. Also manchmal fehlt da so ein bisschen die Selbstreflexion. Und wenn da jetzt ein Kollege, also ich dann dabei bin, dann kann ich ja danach da durchaus sagen zum Verkäufer, du hast alles richtig gemacht, der Kunde war einfach nur ein bisschen komisch, kannst du nichts für. Wirf dir jetzt nicht vor, dem hätte niemand was verkaufen können, lass uns zum nächsten fahren. Oder aber im Nachgang zum Gespräch, sag mal, ist dir eigentlich aufgefallen, als er sagte das und das, da warst du plötzlich extrem dominant und dann war der Kunde auch so ein bisschen verschreckt. Als Beispiel. So, und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man da, ja, als ob man Auto fährt und man hat einen sehr guten Beifahrer, der vielleicht auch plötzlich beispielsweise sagt, sag mal, du bist jetzt hier gerade vom Parkplatz nach links abgebogen. Weißt du eigentlich gar nicht, seit 3 Wochen steht hier oben rechts schon das Schild, dass du nur nach rechts abbiegen darfst. Und da gibt es dann eben manche, die sagen, upsi, habe ich ja gar nicht gesehen. So ein Tunnelblick.
Das stimmt schon. Aber du bist ja nun schon über 15 Jahre dabei. Wie siehst du das? Hat sich Verkaufen in diesen letzten 15 Jahren verändert oder ist das gleich geblieben?
Das Verkaufen hat sich in der Form verändert, dass Kunden, pauschal jetzt gesagt, etwas weniger markentreu sind, dass die schneller auch mal wildern gehen. Wildern heißt also mal offen sind für neue Lieferanten, für neue Anbieter, für neue Angebote. Also so tendenziell habe ich das Gefühl, dass sich die Kunden in den letzten Jahren etwas weiterentwickelt haben von ihren Ansprüchen und Erwartungen im Verhältnis zum klassischen Verkäufer. dass so manche Verkäufer da gar nicht so mitkommen und manche Verkäufer dann vielleicht sogar auch sagen, ja, manche Kunden sind ja so undankbar. Oder ja, oder wenn jetzt so ein älterer Vertriebsmitarbeiter mit 55, 60 zum Beispiel es zu tun hat mit einem 25-jährigen Einkäufer oder 30-jährigen, dann ist das eben manchmal schon ein bisschen hakelig, weil ich habe den Eindruck, dass die jüngeren Menschen im Allgemeinen im Verhältnis zu vor 30 Jahren, 20 Jahren, dass die Differenz da oft schon ein bisschen größer ist zwischen den beiden, wie die so drauf sind. Also früher zum Beispiel habe ich den Eindruck gehabt, dass junge Verkäufer und auch überhaupt generell junge Menschen deutlich schneller zum Telefon gegriffen haben und gesprochen haben. Und heutzutage ist das ja vielmehr so, dass nahezu manche Menschen im Handy wohnen, um dann irgendwelche Textnachrichten zu schreiben. Und das wirkt sich beispielsweise auch darauf aus, wenn es um das Thema Terminierung geht, dass es manche Verkäufer gibt, die sagen, du Oliver, ich kann da doch nicht anrufen, den störe ich doch. Und
Richtig.
wenn ich dann sage, ja,
Manche
wie
wollen
kommst
auch
du
nicht
denn
mehr
da drauf?
angerufen werden. Die wollen einfach nicht mehr angerufen werden. Ich unglaublich.
Ja, und wenn ich dann sage, ja, wie kommst du denn da drauf? Du hast doch ein gutes Angebot, dann kannst du dich ja einfach mal melden und ein Gesprächsangebot machen. Und dann sagen sie mal, ja, aber ich würde ja auch nicht wollen, dass man mich da anruft. Und da ist das manchmal ein bisschen, ja, tricky, dass da so ein Verkäufer auch versteht, okay, ich rufe da einfach mal an. Wenn ich nicht erreiche, kann ich ja immer noch mal persönlich vorbeifahren, im B2B-Bereich beispielsweise. Aber dass man da zumindest das Telefon durchaus als sehr produktive Möglichkeit nutzt, um mehr zu schaffen.
Eine Beobachtung, die ich noch gemacht habe, irgendwann habe ich mal gestartet bei meinem Schwiegervater im Küchenzentrum, in einer Küchenzentrale, Küchenverkauf, Elektrogeräte und ähnliches. So. Und da war es dann so, das ist jetzt auch schon, ja, über 30 Jahre her, da war es dann so, da musste ich dem Kunden erstmal alles erklären. Schauen Sie mal, das ist eine Miele Geschirrspüler, der macht dieses und da haben Sie einen Knopf und der hat jetzt ganz neu eine Schublade da oben. Und da standen die Kunden und gesagt, ach, das ist ja interessant. Ja, toll. Nee, habe ich noch gar nicht gehört. Heute hat sich das grundsätzlich geändert. Wenn ich, glaube ich, heute so einem erzählen würde, ja, das weiß ich, das ist bei Bosch aber auch so. Nee, Bosch, die haben ja sogar dieses oder die haben jenes. Und wenn Sie bei AEG die Maschine sich anschauen, dann hat die das. Und dann steht der Verkäufer und sagt, okay, der weiß ja mehr als ich. Und ich glaube, das ist heute die Angst vieler Verkäufer. Kunden sind informierter als vorher. Die sind nicht mehr unmündig, denen musst du nicht mehr alles erzählen, sondern die wissen schon alles, oder? Wie siehst du das?
Das ist tatsächlich so, dass Kunden sich ja heutzutage durch das Internet deutlich besser vorbereiten können. Aber in meiner Wahrnehmung ist ein guter Verkäufer letztlich eben nicht unbedingt vorrangig der Produktempfehler, sondern auch durchaus, ich nenne es jetzt mal, der Erfolgscoach des Kunden. Also, dass der Kunde auch wirklich den Anwendungserfolg hat durch den Kauf beispielsweise dieser modernen Waschmaschine, dass es so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat. Oder aber eben auch der im technischen Vertrieb arbeitet, der da jetzt seine Maschinen, Geräte verkaufen möchte und eben sich nicht darin hauptsächlich verantwortlich fühlt, dass jetzt der Kunde das gekauft hat, sondern dass dieser Kunde auch diesen Anwendungserfolg hat und wirklich diesen Produktivitätsfortschritt erzielt. Und das ist eigentlich der entscheidende Grund, warum es immer noch Verkäufer im Außendienst geben muss. Also wer einfach nur diese Preise hat oder sowas, das kann Amazon und andere Portale besser. Aber gewisse Kunden brauchen auch einfach da einen Sparringspartner, der die inspiriert, den vielleicht auch mal tritt, wohlwollend in den Hintern gibt, im Sinne von komm, mach und da ist der Weg und ich unterstütze dich als Verkäufer dabei. Und das ist erfordert immer wieder so ein bisschen Kommunikationsgeschick.
Und das ist ja die große Herausforderung, das kennst du auch. Es gibt ja wirklich schwierige Verkaufsgespräche. Schwierige Verkaufsgespräche heißt auch oft schwierige Gesprächspartner. Und ich weiß das aus meiner Praxis. Es gab mal so jemand aus einem großen Unternehmen, der war für uns zuständig. Und ich dachte, meine Güte, jetzt muss ich diesen Typen wieder anrufen, weil ich wusste, der hatte gerade seine Ausbildung beendet. Und die Firma hat gesagt, ja, Automaten, da kümmern Sie sich mal drum, machen Sie das. Und der hatte keine Ahnung, war aber fürchterlich im Umgang. Und manchmal gibt es wirklich schwierige Gespräche. Wie kann man sich auf schwierige Verkaufsgespräche vorbereiten am besten? Welche Tipps gibt
Ja. Also vielleicht erstmal ein bisschen so ein weiser Spruch vorab.
bitte.
Es gibt keine schwierigen Menschen. Es ist nur schwierig, mit den Gefühlen klarzukommen, die diese in uns verursachen. Es kann also sein, dass ich einen Kunden habe, mit dem ich überhaupt nicht so gut klar, wo ich ihm also lieber auch feige eher eine E-Mail schicke, statt ihn anzurufen. Und diesen Kunden hast du vielleicht auch und würdest vielleicht sogar sagen, ich weiß gar nicht, Olli, was du hast. Du bist zwar ein bisschen kurz angebunden, aber ich komme mit dem gut klar. So, also letztlich ist das ja immer eine Art und Weise und es gibt eben, ja, das triggert einen. Ich habe zum Beispiel mal einen Verkäufer begleitet und dann nachher sagte er im Auto, boah, das war aber ein ganz schön schwieriger Kunde. Und ich war von dem Kunden so begeistert. Und ich fragte ihn dann, wieso? Und dann sagte er zu mir, Oliver, der hat mich ja so richtig da verhört mit seinen ganzen Fragen. Und das fand ich so anstrengend, weil ich musste mich ja fast rechtfertigen. Und ich guckte ihn an und sagte, weißt du was, ich fand das so super, endlich mal ein Kunde, der genau wusste, was er will oder was er nicht will. Und das ist einfach so diese unterschiedliche Wahrnehmung, dass man da auch sich durchaus, was viele Verkäufer ja auch irritiert, ist ja auch, wenn man beim Kunden sitzt und der irgendwie nichts sagt. Dann weiß man auch wieder nicht, woran bin ich? Was soll ich denn jetzt sagen? Was soll ich denn jetzt machen? Und dann ist da so ein unangenehmes Schweigen. Und letztlich, vielleicht eine Idee. In der Transaktionsanalyse gibt es diese Haltung, ich bin okay, du bist okay. Und wenn man sich auf ein Verkaufsgespräch nicht freuen kann oder Stress hat, dann liegt es entweder daran, dass man sich selbst nicht für okay hält, aber den Kunden, oder aber, dass man sich selbst für okay hält, aber den Kunden nicht. Und da muss man jetzt einfach mal ein bisschen überlegen, woran liegt das eigentlich? Wie kann ich mich vielleicht noch besser vorbereiten? Oder aber auch, wie kann ich es vielleicht mal thematisieren? Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Wie kann ich es thematisieren? Ich bin ein Freund davon, von schnellen, klaren Ja's und Neins. Ich habe die Überzeugung, dass es gewisse Kunden gibt, da passt es einfach nicht. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich jetzt über Jahre klammere, viel zu viel Energie und Zeit da hineinstecke. Das heißt nicht, dass ich den gar nicht mehr besuche, gar nicht mehr anspreche, aber ist diese Häufigkeit so wichtig? Und bei mir ist das so, dass ich zum Beispiel, wenn ich eine Anfrage kriege für einen Vortrag oder für eine Verkaufsbegleitung oder ein Gruppentraining, dass ich da innerhalb der ersten Viertelstunde herausfinden will, was will mein Kunde mit mir erreichen, um dann gegebenenfalls sagen zu können, für mich selber erstmal, ja, das kann ich und will ich. Dann sage ich ihm, was ich brauche und ab wann ich könnte. Und dann machen wir weiter oder eben nicht. Und das ist das Thema eigentlich, dass viele Verkäufer nicht dazu bereit sind, auch mal ein klares Nein herauszuarbeiten. Getreu dem Motto, lass uns einig sein, dass wir uns nicht einig werden und alles ist gut. Und dann hat man einfach Zeit für andere. Aber ich kenne so viele Leute, die haben gefühlt 100 Angebote draußen und sagen, boah, wenn die alle kaufen, dann komme ich ja gar nicht mehr hinterher. Aber ich glaube, wenn du oder ich da jetzt anrufen würden bei dem Kunden und fragen, du, wie groß ist eigentlich die Kaufwahrscheinlichkeit, du hast auch ein Angebot bekommen, dann sagen vielleicht nur 12, ja, ich werde wohl kaufen. Aber so ein Verkäufer lullt sich das ein und sagt, boah. Und deswegen ist es so wichtig, auch mal durchaus kritisch voranzugehen. Vielleicht mit dem Satz, wissen Sie, Herr Kunde, wie habe ich das Gefühl, ich habe Sie gar nicht überzeugt, oder?
Genau. Ja, da hast du recht. Und weißt du, was das Tolle finde? Ich greife nochmal einen Begriff auf, weil der wird bei vielen Zuhörer, Zuschauern Fragezeichen. Transaktionsanalyse, was ist das denn von Erik Berne? Und das Grundprinzip ist dabei, dass man sagt, es gibt so drei Zustände. Es gibt ein Eltern-Ich, es gibt das Fürsorgliche, das Bestrafende, das gibt das Erwachsenen-Ich und das Kind-Ich. Und das Schlimmste, was passieren kann in einem Verkaufsprozess, ist, wenn der Verkäufer im Eltern-Ich mit dem Käufer im Kind-Ich spricht, dann ist er nämlich der Belehrende und sagt, ich weiß ganz genau, wie es geht, wie es funktioniert. Und das löst dann oft bei dem potenziellen Kunden eine Aversion an, sagt, was will der mir jetzt erzählen? Dieser Besserwisser. Und das ist schon ganz gut. Es ist toll, wenn man psychologische Prinzipien auch kennt und auch anwendet in diesem Bereich. Du hast ja dich auch spezialisiert, zum Beispiel auf das Thema Preisverhandlungen. Und das passiert ja immer wieder, das ist ja fast zwangsläufig. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, gibst du einem Verkäufer die Möglichkeit, einen Rabatt von 10% zu geben, dann ist in 80% der Fälle, wenn du den Vertrag dir anschaust, aha, 10% Rabatt. Die machen das einfach, oder? Kennst du das auch?
Ja, es gibt von der, es ist ja so, ich bin ja selber auch lange im Vertrieb aktiv gewesen. Und ich habe meine Anerkennung und meine Provision aus Aufträgen gezogen. Und oft ist das so im Ablauf, dass die Preisverhandlung dann noch so zum Schluss ist, so im zeitlichen Ablauf. Das heißt, dass man als Verkäufer ganz oft denkt, wow, wenn ich jetzt den Preiszugeständnis mache oder sowas, dann habe ich endlich den Auftrag, den Arbeitsnachweis, die Provision im Sack. Und da gibt es viele Kunden, viele Verkäufer, die ja sind da einfach manchmal zu schnell, zu großzügig, weil sie einfach zu geil darauf sind, endlich diesen Prozess abzuschließen und zu verkaufen und geben da manchmal vorschnell Rabatte. Und das halte ich dafür extrem wichtig. Machen wir nochmal kurz den Sprung zurück zum Thema Transaktionsanalyse. Wenn der Kunde zum Beispiel in der Wahrnehmung des Verkäufers im belehrenden Eltern-Ich ist und sagt, das ist ja eine Frechheit, deine hohen Preise, also dass du dich überhaupt traust, mit diesen Preisen hier aufzuschlagen. Also dein Mitbewerber, der ist ja deutlich günstiger. Und wenn sich jetzt der Verkäufer im angepassten Kind sieht, dann kommt er ganz schnell so rüber, unbewusst, vielleicht auch klar so im Sinne von, ja, Ja, ich habe die Preise ja nicht gemacht und ja, da kann man ja immer drüber reden. 15% in Ordnung, als Beispiel. Und es ist extrem wichtig, dass die Teilnehmer erkennen, locker zu bleiben und einfach zu würdigen, dass ein Einkauf auch letztlich das Gefühl der Sicherheit braucht, den besten Preis zu bekommen. Den wenigsten Einkäufern geht es wirklich um den letzten Cent, sondern es geht ihnen vielmehr um das Gefühl, okay, ich habe jetzt einen guten Preis bekommen. Und dann soll der Verkäufer auch aufschreiben, dann machen wir auch. Aber wenn ein Verkäufer zu schnell einen Rabatt gibt, beispielsweise so, nee, was geht denn da noch am Preis? Und ich sage, ja du, 10% können wir schon machen. Und kann es sein, dass du als wohlwollender Kunde sagst, okay, Olli, wir legen los. Aber als durchtriebener Kunde vielleicht denkst, wow, ich habe ihn einmal gefragt, ich habe 10% gekriegt. Was kriege ich denn, wenn ich ihn jetzt noch eine Stunde zappeln lasse?
Und nun muss man ehrlicherweise sagen, also das ist auch meine Erfahrung, in den meisten Fällen, wenn du professionelle Einkäufer hast, es ist gelogen. Es ist gelogen. Du darfst durchaus zuversichtlich sein. Ich habe eine tolle Geschichte, die mir Tim Taxis mal erzählt hat. Tim Taxis kennst du wahrscheinlich auch, heute war es was ganz anderes, heiß auf Kaltakquise, und hat gesagt, irgendwann das hat er selber, war er selber im Verkaufsgespräch, und der Einkäufer hat gesagt, nee, das geht überhaupt nicht, also da kommen wir nicht zusammen. Er hat seine Unterlagen zusammengepackt und sie wollen doch jetzt nicht gehen. Ja, wir haben keine Chance. Nee, warten Sie mal, warten Sie mal. Also er hat das als Lüge entlarvt, ganz klar. Wenn du ganz klare Signale setzt und sagst, nee, also das kriegen wir nicht hin, in 15%, und dann merkst du, nee, das ist gelogen, das ist Taktik. Einkäufer werden ausgebildet, das muss man auch wissen. Und ich habe eine Anfrage, die läuft noch. Da möchte ein Unternehmen Einkäufer und Verkäufer in eine Schulung reinbringen, aus dem gleichen Unternehmen. Ich bin gespannt, ob das funktionieren kann. Ich weiß nicht, ob das so das Richtige ist. Ne? Aber da muss man einfach auch eine starke Persönlichkeit haben und eine Meinung dazu. Man darf sich wirklich nicht bluffen lassen. Das ist ganz klar.
Ja, das darf man nicht. Und ja, ich sag mal ein bisschen schnippisch, zum Lügen gehören immer zwei, einer, der es sagt und einer, der es glaubt. Und
Ja,
es ist
richtig.
einfach auch oft so ein bisschen, ja, einfach mal foppen, einfach mal gucken, was passiert. Und ich kenne einen Geschäftsführer, der sagt, du, natürlich frage ich nach einem Rabatt. Und wenn der Verkäufer so blöd ist, ihn mir zu geben, dann ist alles in Ordnung.
Ja, ist richtig. Also in manchen Branchen ist das gar nicht möglich. In manchen Branchen arbeitet man mit offener Kalkulation. Und da hast du überhaupt nicht die Chance, irgendwas zu machen. Da musst du nur gut argumentieren können. Und es gibt ja paar Stellräder in so einem Beitrag. Also kein Kunde kann dir genau nachweisen, welche Gehälter du zahlst oder ähnliches. Das sind Möglichkeiten. Aber die wissen natürlich die Materialpreise schon ganz genau. Und daran kannst du nichts abschminken und wegschminken. Das geht einfach nicht. Aber mit offener Kalkulation zu arbeiten und dann zu argumentieren, das ist schon eine sehr große Herausforderung. Da muss man einfach, beide wollen ja etwas. Beide wollen ja, der
Genau.
eine möchte etwas verkaufen und der andere möchte das richtige Produkt einkaufen. Jetzt kommen wir nochmal ein bisschen zurück auf das Thema. Erfolg braucht Verantwortung. Wie siehst du das Thema Verantwortung im Verkauf? Spielt das überhaupt eine Rolle? Oder ist das nach dem alten Prinzip anhauen, umhauen, abhauen, wie man immer gesagt hat beim Verkauf, ne? Aber ich glaube, so funktioniert das nicht mehr, oder?
Also die Verantwortung im Verkauf ist letztlich, dass ich mich auch mal selbstkritisch frage nach einem Verkaufsgespräch, was lerne ich denn da draus? Also jemand, der für sich, für seine Verkaufszahlen wenig Verantwortung übernimmt, würde sehr schnell sagen, ja, der böse Einkäufer. Obwohl in meiner Wahrnehmung 3 von 10 Einkäufern sind eigentlich nur taktisch in Anführungsstriche böse, 7 sind ja recht respektvoll und fair. Aber ich muss mich ja durchaus danach fragen, nach einem Verkaufsgespräch, egal ob es jetzt geklappt hat oder nicht, was lerne ich denn daraus, um die Verantwortung für dieses Ergebnis zu übernehmen. Und es wäre falsch zu sagen, ja, wir haben das falsche Produkt oder der Kunde ist blöd, sondern dass man da zum Beispiel mal guckt. Das ist halt ein ganz, und diese Selbstkritik, die haben so manche Menschen auch im Vertrieb leider nicht. Die sagen dann einfach, ich möchte so bleiben, wie ich bin und ich erkläre jetzt dem Kunden die Welt. Und wenn er intelligent und schlau ist, dann wird er ja kaufen. Und wenn er blöd ist, nicht. Aber das Interessante ist, wenn ich diese Haltung habe, im Sinne von ich bin schlau und du nicht, oder du lieber Kunde, öffne dich doch für meine Argumente. Wie kann ich von einem Kunden verlangen, dass er sich für meine Argumente öffnet, wenn ich selbst verschlossen bin wie eine Muschel und ich ihn vielleicht gar nicht wirklich verstehen will? Oder nicht vielleicht auch mal sagen kann, ja, du hast recht, dieser eine Punkt, der ist nicht so gut. Da kann der Kollege das wirklich besser. Das ist so. Weißt du, nur allerdings auf der anderen Seite haben wir auch das und das. Und gerade darum arbeiten 6 von 10 Kunden mit uns. Und lass uns das doch mal machen. Und das ist so wichtig, diese Verantwortung dafür zu übernehmen, dem Kunden auch nicht nach dem Mund zu reden, sondern dem gegebenenfalls auch mal was auszureden oder klar zu sagen, nein, ich kann nicht billig, ich kann nur gut, da bin ich für Sie nicht der Richtige.
Genau, ich kann nicht billig, ich kann nur gut. Das ist ja ein sogenanntes Reframing. Da hat man ja sofort ein anderes Bild reingestellt. Ne? Ganz klar, finde ich super.
Ja, aber ich halte das so für wichtig, dass man auch als Verkäufer eine gesunde Gleichgültigkeit hat, um da gegebenenfalls auch Zeitdiebe rechtzeitig zu entlarven. Das sind wir wieder bei der Verantwortung. Es gibt Verkäufer, die arbeiten im Trott, in der Gewohnheit. Wir alle sind in gewissen Bereichen in der Gewohnheit, auch ich beim Autofahren und so. Aber die sagen, oh, ich kriege jetzt hier wieder eine Anfrage. Ach, das ist der Kunde, den habe ich schon siebenmal ein Angebot geschickt, der hat zwar noch nie gekauft, aber gut, Kunde ist König und was soll er denn von mir denken? Ich schicke ihm jetzt treu doof das nächste Angebot. Und da bin ich der Meinung, sollte ein Vertriebsmitarbeiter, Außendienst, Innendienst, ganz egal, die Verantwortung übernehmen und sagen, Wahnsinn, ich habe da schon so oft Angebote hingeballert, da letztlich ja meinem Arbeitgeber in die Tasche gegriffen, weil ich habe dadurch ja auch Geld in die Hand genommen. Bei manchen Unternehmen sind es nur ein paar Klicks, aber bei anderen ist es schon ein paar hundert bis ein paar tausend Euro mit so einem Angebot erstellen. Dass man dann sagt, okay, ich übernehme jetzt die Verantwortung, ich suche jetzt mal das Gespräch, um gegebenenfalls auch zum Kunden zu sagen, macht es überhaupt Sinn? Das unterscheidet uns. Willst du wirklich noch ein Angebot haben? Solltest du machen, mit mir zusammenarbeiten, weil, aber wenn du das und das willst, bin ich für dich nicht der Richtige.
Gebe ich dir völlig recht, wir hatten einen größeren Konzern, mit dem wir zusammenarbeiten, und ich wurde regelmäßig eingeladen, um ein Angebot abzugeben. Nachher habe ich es abgelehnt, habe gesagt, wir können ein kurzes Vorgespräch machen, aber ich weiß, Sie holen sich mein Angebot, um ein Vergleichsangebot zu haben, weil Sie mindestens drei haben müssen. Für mich macht das keinen Sinn, wenn Sie mir nicht heute sagen können, dass ich eine echte Chance habe, hier zum Zug zu kommen. Und dann hat die Körpersprache ausgereicht, dass ich sagen konnte, okay, es macht keinen Sinn, dann lasse mich diesmal raus. So, Punkt aus Ende. Und dann bin ich auch sehr konsequent. Ich denke, warum soll ich, viele machen sich ja stundenlang, also zum Beispiel eine Ausschreibung. Das ist ja, ich habe das immer gehasst, weil stundenlang kam die Ausschreibung. Ich weiß, ein Beispiel, Firma Beiersdorf, hat uns mal angeschrieben. Und dann habe ich mir die Zahlen angeguckt, habe zu meinem Partner gesagt, weißt du was? Ich schicke dir eine kleine Excel-Tabelle auf einer Seite. Ich zeige dir, wie viel wir verlieren, wenn wir den Auftrag so annehmen hier würden. Ja, wenn du meinst. Das habe ich denen geschickt und dann waren die so ein bisschen entsetzt, dass ich es gewagt habe, auf einer Seite das zu schreiben. Ein Jahr später sind wir persönlich eingeladen worden und die Firma Beiersdorf betreuen wir seit 2011. So einfach ist
Prima.
es.
Ja.
Genau, man muss konsequent sein. Wenn du siehst, du kannst kein Geld verdienen, dann sag es bitte auch. Dann macht es für beide keinen Sinn. Ja, für den einen
Ja.
schon, aber für den anderen nicht. Und dann hör auf damit, ne? Also, das geht. Du bist
Obwohl
ja ein sehr
ja
fleißiger Mensch. Du bist ja ein
obwohl
sehr
ja ein
fleißiger.
guter, Entschuldigung, wenn ich kurz ergänzen darf, obwohl ein guter Einkäufer ja normalerweise einen Lieferanten gar nicht mehr wählen, auswählen dürfte, wenn der Verkäufer sagt, ich verdiene jetzt schon kein Geld mehr an Sie. Weil der gute Einkäufer ja auch die Verantwortung dafür hat, dass der einen starken Lieferanten hat, der auch lieferfähig ist. Und normalerweise muss dann ein Einkäufer, wenn wir jetzt, das kann man ja auch mal schnell daher sagen, so als Verkäufer, Mensch, Herr Einkäufer, ich verdiene jetzt doch schon gar kein Geld mehr. Aber da wird sich so manch ein Verkäufer wundern, wenn dann der Einkäufer plötzlich sagt, oh, das ist gut, dass Sie das sagen. Dann kommen Sie für uns nicht in die engere Auswahl, weil wir brauchen ja einen zukunftsfähigen Lieferanten, der da auch Möglichkeiten hat. Da muss man manchmal aufpassen, was man da manchmal so labert, um zu erklären, warum man den Preis nicht weiter runtergehen kann.
Genau, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, den du da sagst. Der Einkäufer hat die Verantwortung, der muss seinem Unternehmen gegenüber rechtfertigen. Der sagt, ich habe die richtige Wahl getroffen, da kommt jetzt der beste Partner oder Lieferant dazu. Und wenn er nichts verdienen kann, dann wird irgendwann die Leistung nachlassen. Er wird den Wunsch des Auftraggebers nicht mehr zufriedenstellen können. Und das muss ich als Einkäufer sehen. Und dann muss ich auch die Notbremse ziehen und sagen, okay, dann macht es keinen Sinn, dann muss ich mir jemand anders suchen, der anders aufgestellt ist, der andere Voraussetzungen hat oder ähnliches. Und das ist eine wichtige Sache. Du bist ja ein sehr fleißiger Mensch, du hast, ich glaube, sieben Bücher geschrieben, stimmt das?
Ja.
Ja. Was sind die wichtigsten Bücher? Welches Buch muss ich zuerst lesen von dir, wenn ich mich mit dem Thema Verkauf einlassen möchte?
Dann empfehle ich dir an erster Stelle das Buch, welches jetzt in Kürze in der sechsten Auflage erscheint. Das heißt Preisverhandlung. Das ist ein kleiner Ratgeber mit 96 Seiten. Gibt es zum Schleuderpreis, ist fast peinlich, so günstig, 10,90 Euro kann man da bekommen. Und da sind so einige Tipps drin, von der Vorbereitung bis hin zu Formulierungen und Argumentation, wie ich meine Preise durchsetze. Also das Buch Preisverhandlung ist im Gabal Verlag erschienen. Das lege ich jedem ans Herz, egal ob Einzelkämpfer oder großer Unternehmer im Vertrieb, da ist für jeden was dabei.
Das finde ich cool. Okay, und was gibt es noch, was du empfiehlst? Also, was ich empfehlen kann, das muss ich einfach mal sagen. Googelt mal den Namen Oliver Schumacher und dann schaut auf dem YouTube-Kanal euch an, was er zu sagen hat. Es ist legendär. 588 Videos, glaube ich, hast du, oder? Ich meine.
Ja, da muss man allerdings, ich will jetzt nicht, ein bisschen relativieren, liegt aber auch daran, dass da ein paar Shorts dabei sind. Aber das sind so, aber auch wenn du die langen Videos guckst, das sind schon so ein paar Stunden. Und die Idee, die ich für sehr wichtig halte, ist Zauberwortrelevanz. Und ist extrem gruselig, wenn da Videos von manchen vermeintlichen Trainern veröffentlicht werden, die da recht wenig sagen. Dann ist das sehr schnell Zeitverschwendung. Also gebe ich da sehr schnell Content, damit die Zuschauer auch wirklich was aus diesem 8-minütigen Video oder auch den beiden einstündigen Vortrag ziehen können, sodass sie sagen, hat sich wirklich gelohnt, war eine gute Investition.
Ja, das ist ja das, glaube ich, das Allerwichtigste. Und man kann niemals zu viel lernen. Denn ich glaube, die Videos, die du produzierst, die sind, gefallen mir sehr, sehr gut, weil sie sehr klar sind, weil sie auch Stichworte nochmal projizieren auf den Bildschirm und du hast eine ganz klare Struktur dabei. Und ich glaube, es geht dann in die praktische Umsetzung. Und da kommt natürlich, kommst dann deine Seminare zum Tragen, wo du sagst, okay, jetzt hast du da ein bisschen, bist geteasert worden, hast ein bisschen Wissen dabei, aber ich zeige dir mal jetzt im Verkaufsprozess, wie das gehen kann. Wenn jetzt du jemand starten will, sagt, Mensch, verkaufen, ja, ich möchte auch und nicht nur das Online-Marketing. Was sind so deine wichtigsten Tipps für angehende Verkäufer? Wie starten die? Was sollten die beherzigen?
Also das Wichtige ist letztlich im verkaufsrelevanten Wissen regelmäßig zu baden.
Das ist ein schöner Satz. Im verkaufsrelevanten Wissen regelmäßig zu baden, das ist sensationell.
Genau.
Mein Lieber.
Damals, als ich so im Außendienst gewesen bin, hatte ich mir damals eine 5 CDs gekauft von einem Verkaufstrainer, die ich sehr regelmäßig gehört habe. Und da erinnere ich mich noch dran, wie ich dann plötzlich zu einer Kundin sagte: Gibt es außer der Menge noch etwas anderes, was dich vom Kauf abholt? Abhält, Entschuldigung, also nochmal. Gibt es außer der Menge noch etwas anderes, was dich vom Kauf abhält? Und ich dachte, während ich das so gesagt hatte, wow, wo kam denn dieser Satz her? Und der sprudelte aus mir einfach so intuitiv hervor, weil ich eben, ich sag jetzt mal, so eine Art Gehirnwäsche hatte durch dieses regelmäßige Hören der CDs. Und ich halte das für sehr wichtig, dass wir immer wieder neue Impulse bekommen, neue Ideen bekommen. Manchmal sind da auch Sachen dabei, die man so hört oder guckt, wo man dann vielleicht denkt, das ist bei mir nicht oder geht so nicht oder ist nicht vorgekaut genug, das kann ich so nicht umsetzen. Aber trotzdem sollte man vielleicht mal regelmäßig diese Impulse kriegen und plötzlich hat man eine neue Idee. Und das kann sein, dass es daran liegt, dass man so in den vergangenen Wochen, Monaten öfters mal so einen Impuls bekommen hat und plötzlich hat man da so eine Idee, einfach weil sich das unbewusst weiterentwickelt. Und darum meine ich, dieses im verkaufsrelevanten Wissen baden. Und meine größten Sprünge hatte ich damals im Verkaufsaußendienst gemacht. Wir waren damals über 300 Verkäufer gewesen und ich gehörte später dann zu den Besten. Und an sich war es so banal gewesen. Aber letztlich gehörte ich später zu den Top-Verkäufern, weil ich drei Dinge gemacht habe. Ich habe meine Verkaufsgespräche besser vorbereitet. Getreu dem Motto, Planung ist die geistige Vorwegnahme der Zukunft. Wenn ich also ein neues Produkt verkaufen wollte, Gesprächseinstieg, mögliche Einwände, wie kann mein Kunde damit Geld verdienen? Welche Angebotsalternativen habe ich für ihn, dass ich das vorab durchdacht habe? Das zweite war, dass ich mehr Nutzen gesagt habe, was der Kunde davon hat, was es bringt, um letztlich dem Kunden noch mehr das Gefühl von Sicherheit und Sympathie zu geben. Und das dritte war letztlich mehr zu fragen. Mehr zu fragen, um den Kunden zu verstehen, aber auch beispielsweise so eine Abschlussfrage, wie zum Beispiel, was hältst du davon, wenn wir jetzt davon einfach mal drei Kästchen nehmen und du das ausprobierst?
Ich glaube, das ist einer der wertvollsten Tipps. Frage mehr. Wenn du mehr zum Thema Verkauf wissen willst, dann frage einfach Oliver Schumacher. Ich danke dir sehr, lieber Oliver, für diese vielen Tipps, für die Insights, die du uns gegeben hast in das große Thema des Verkaufens. Herzlichen Dank dafür.
Ich danke dir. Danke, Udo.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Für Unterstützung und Beratung kontaktieren Sie Udo Gast. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.